Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort zur Predigt stellen wir uns unter eine der alttestamentlichen Lesungen dieses Tages, wie wir sie auch im Gesangbuch unter der Nummer 055 finden, aus dem zweiten Buch der Könige im 25. Kapitel. Am siebten Tag des fünften Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die bei dem Obersten der Leibwache war, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Lande ließ der Oberste der Leibwache Weingärtner und Ackerleute zurück. Wir beten. Herr, unser Gott, lass uns hören, was du uns sagst. Tu uns Ohren und Herzen auf. Lass uns verstehen, was du uns sagst. Und hilf, dass wir unser Leben ausrichten an dem, was du uns sagst. Sende uns dazu deinen Geist. Das bitten wir um Jesu Willen. Amen. Liebe Geschwister, das ist ein trostloses, ein hartes Wort, das da aus 2. Könige 25 zu uns herüberdringt. Ein Wort auf verlorenem Posten, möchte man meinen. Das passt ganz und gar nicht in die Jahreszeit. Das klingt eher nach dunklem Winter als nach sonnendurchflutetem Sommer. Das passt auf den ersten Blick überhaupt nicht in die Zeit. Es passt nicht zu der alten Dame, die ich gestern besucht habe, die vom Alter geschwächt Tag ein, Tag aus allein in ihrer Wohnung sitzt und nicht mehr raus und nicht mehr unter Menschen kommt. Es passt nicht zum Leiter des Getränkemarktes, der mir beim Einkaufen an der Kasse kurzerhand seine Erschöpfung und seine Resignation hinschüttete, seinen ganzen Frust über die Arbeit, die über seine Kräfte geht. Das passt nicht zum Jugendlichen auf dem Musikfestival, der ein paar Tage ausgelassen abfeiert. Das passt nicht zu Familien in Ferienlaune, die fröhlich ihren Urlaub verbringen. Das passt nicht in unsere Gesellschaft und in unsere Zeit. Denn wir hören hier von Zerstörung. Da wird eine Stadt Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Wir können uns denken, aus den Krisenherden dieser Tage, dass das nicht ohne Blutvergießen vonstatten ging. Nach Monaten der Belagerung fallen Jerusalem und der Tempel. Alles wird geschleift. Das Königreich Juda ist fortan Geschichte. Seine Einwohner werden bis auf wenige Ausnahmen deportiert und in die Verbannung nach Babylon geführt. Wir vernehmen hier in 2. Könige 25 in diesen wenigen Versen den donnernden Schlussakkord eines langen Requiems. Wer will das hören? Niemand. Wer will das mit ansehen, so ein Elend? Keiner. Das passt nicht. Passt es wirklich nicht? Es mag zwar rund 2605 Jahre her sein, was hier geschildert wird. Ein Geschehen ohne Frage aus ferner Zeit, aus einem anderen Land. Und doch lehrt uns dieses harte Beispiel bis heute eins. den dreieinigen Gott ernst zu nehmen. Ihn zu fürchten und zu lieben. So wie Martin Luther es in der Erklärung des ersten Gebotes und auch in den Erklärungen der Gebote 2 bis 10 immer wieder auf den Punkt bringt. Gott fürchten und lieben. Das ist wichtig. Auch für die alte Dame. Auch für den Getränkemann. Für den Jugendlichen, für die Familie, für unsere Gesellschaft, für unser Land, für die Kirche immer noch. Nun mag mancher aufmerksame Zuhörer oder Leser das, was eben vorgelesen wurde, nochmal im Geiste rekapitulieren oder überfliegen in seinem Gesangbuch und sagen, Gott, von dem ist hier doch gar nicht die Rede in diesen Versen. Der kommt hier doch überhaupt nicht vor. Mit keinem Wort wird der erwähnt. Das ist ja irgendwie auch typisch. Warum lässt er das eigentlich alles zu, was wir da Schreckliches hören? Weshalb bleibt er schon damals so passiv und überlässt seine Leute einfach ihrem Schicksal? Aus welchem Grund greift er denn bitte nicht ein und rettet sein Volk vor diesem König aus Babylon? Da können wir ganz schnell Fragen stellen an Gottes Verhalten damals, die uns bis heute immer wieder kommen, in kleinen und in großen Katastrophen, im Blick auf unser Leben, im Blick auf Kirche, im Blick auf Gemeinde, im Blick auf den Lauf der Welt. Weshalb lässt Gott das zu? Was denkt er sich eigentlich dabei, bei dem ganzen Elend? Wie kann er nur? Die Bibel, ihr Lieben, die Bibel weicht diesen Fragen nicht aus, als hätte sie nicht gehört. Sie gibt gerade auch hier am Beispiel des Untergangs von Jerusalem und Juda klare Antworten. Doch diese Antworten stehen nicht in unseren Versen. Aus dem einfachen, schlichten Grund, weil sie vorher im zweiten Buch der Könige schon lang und breit zu finden sind. Und zwar in 2. Könige 17, im Bericht über das Ende des Nordreiches Israel, das von den Assyrern einige Jahre zuvor ausradiert wird. Diese Antworten, die da schon gegeben wurden, müssen hier nicht nochmal wiederholt werden, weil sie zur Genüge bekannt sind. Und wenn wir wirklich mal zurückblättern in unserer Bibel, dann lesen und hören wir dort, dass es gerade nicht Gott ist. Dass es nicht Gott ist, der die totale Katastrophe zulässt, so wie man es ihm der Einfachheit halber immer unterstellt und unterschiebt, sondern sein Volk selbst lässt seinen eigenen Untergang zu. Weil es den Herrn nicht fürchtet, weil es ihn nicht liebt, weil es ihm nicht vertraut. In 2. Könige 17 steht, ich lese es uns in Auszügen einmal vor, und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Und im 9. Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien, denn die Israeliten hatten gegen den Herrn ihren Gott gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war, gegen den Herrn, ihren Gott. Und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten. Und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun. Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt. Durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um, von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Aber sie gehorchten nicht. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, sodass nichts übrig blieb als der Stamm Juda allein. Und dann folgt der Satz, der uns auch im Blick auf unser Predigtwort aufhauchen lässt. Dann steht dort, doch auch Juda hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Wir lernen hier, so hart es ist, was immer noch gilt. Wer seine Wege ohne Gott gehen möchte, den zwingt der Herr nicht zu seinem Glück. Er lässt ihn zwar nicht einfach laufen, niemals. Nein, er geht ihm nach, jedem und jeder Einzelnen. Er lädt in unermüdlicher Weise und mit großer Geduld ein. Er ruft zum Leben mit ihm zurück. Gott warnt auch. Er gibt auch schon mal einen liebevollen Schuss vor den Bug. Er sucht. Er überlässt, Gott sei Dank, keine Menschenseele vorschnell sich selbst. Er macht es in Jesus, seinem Sohn, und durch die Kraft seines Geistes sogar möglich für uns, ein neues Leben mit ihm zu führen, Vergebung zu bekommen und neue Kraft. Aber er zwingt uns nicht. Niemanden. Und wenn wir aufhören, ihn zu fürchten und zu lieben, wenn wir uns bewusst von ihm lossagen und abkoppeln, so wie Adam und Eva es einst getan haben, wenn wir diesen Weg wählen, dann führt das, wir sehen es am Beispiel Jerusalems, unweigerlich ins Dunkel. Im Gegenüber zum Herrn der Herren stehen wir in seinem ewigen Licht. Er sagt es ja selbst, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wenn wir uns aus diesem Licht entfernen, dann stehen wir in Gottes Schatten. Und da ist kein Licht, sondern Finsternis. Da ist kein Leben, sondern Untergang und Verderben. Uns wird hier also mit allem Ernst und allem Nachdruck gezeigt, was nicht nur damals wichtig war, sondern immer noch wichtig ist. Gott ist kein Hampelmann. Gott ist keine Karikatur seiner selbst. Er ist kein alter Mann mit Bart irgendwo auf einer Wolke, der Tag ein, Tag aus über der Welt eine Harfe zupft. Er ist keine Witzfigur. Er lässt sich auch nicht spotten. Sondern der dreieinige Gott ist heilig. Wir haben allen Grund, ihm immer wieder demütig und mit Ehrfurcht zu begegnen. Jeder und jede für sich, die Christenheit, die Gemeinden und auch unser Volk und Land und die Welt, in der wir leben. Das ist eine durchaus ernste Sache. Das ist etwas, bei dem viel auf dem Spiel steht, wenn wir es nicht tun. Und sind wir nicht schon in vielem weit davon entfernt? Tut nicht Umkehr Not an vielen Stellen? Brauchen wir nicht Hilfe, dringend und immer wieder Hilfe, die Gott so gerne gibt allen, die ihn ernsthaft suchen und anrufen. Das Beispiel Jerusalems will uns eine Mahnung sein. Nehmt Gott ernst. Nimm Gott ernst, deutsches Volk. Nimm Gott ernst, Kirche. Nimm Gott ernst, alte Dame, Getränkemann, Jugendlicher, Familie, du, wir sollen Gott fürchten. Luther bleibt nicht dabei stehen. Und es wäre auch nur die halbe Wahrheit. Wir haben auch allen Grund, ihn zu lieben. Von Herzen zu lieben. Und darauf zu vertrauen, dass er es in all seiner Heiligkeit dennoch gut mit uns meint und uns barmherzig gegenübersteht, wenn wir zu ihm umkehren. Auch dafür gibt es in 2. Könige 25 Belege. Zarte zwar, so dass man sie kaum sieht, ganz kleine Triebe und Knospen dieser wunderbaren Pflanze von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Aber sie lassen sich entdecken. Am Ende des Kapitels etwa, was nicht zu unserem Predigttext gehört, am Ende, das zugleich auch das Ende des 2. Königebuchs ist, da wird uns nämlich berichtet, wenn wir weiterlesen, aber im 37. Jahr, nachdem Joachim, der König von Juda, weggeführt war, am 27. Tage des 12. Monats, erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und entließ ihn aus dem Kerker. Der König wird begnadet. Immerhin, es hat ein paar Jahre gedauert, aber er wird begnadet. Ein Hinweis darauf, dass Gottes Herz trotz allem immer noch für sein Volk und dessen Heil schlägt, dass er nicht von den Seinen lassen kann. Und auch in unserem Predigtwort am Schluss hören wir ganz zart von dieser abgrundtiefen Liebe Gottes zu den Seinen. Da ist ein kleiner Lichtstrahl mitten im schrecklichen Dunkel dieser Zerstörung. Da werden nämlich Menschen zurückgelassen im Land. Da bleibt diese verwüstete und daniederliegende Stadt Jerusalem nicht menschenleer und es sind nicht einfach irgendwelche Nichtsnutze, irgendwelche Schwächlinge, die man da sich selbst überlässt, sondern man höre und staune, Weingärtner und Ackerleute. Da sind also Menschen im Land, die sich um Brot zum Leben kümmern. Da sind Menschen im Land, die dafür Sorge tragen, dass Wein den Menschen neue Kraft gibt. Da ist mitten in allem Elend ein leises Zeichen für Gottes Güte. Ganz so, wie Gott bis heute immer wieder in allem Dunkel unseres Lebens und in aller Gottferne dieser Welt uns doch den Tisch deckt. Ganz unscheinbar. Selbst zu uns kommt, unter Brot und Wein, im Leib und Blut seines Sohnes, zu jungen und zu alten Menschen, zu fröhlichen und zu traurigen, zu abgearbeiteten und zu erholten, zu dir und zu mir. Also ist das wirklich ein Wort, das nicht passt? Ist es nicht vielmehr ein Wort, das uns immer noch eine Hilfe sein kann, auch wenn es ernst und hart ist? Ist es ein Wort auf verlorenem Posten in unserer Zeit? Bitte nicht. Bitte nicht. Wie viel wäre gewonnen, wenn Jesu Gebet über Jerusalem auch für die Menschheit zu unserer Zeit und für dich und mich bei Gott Erhörung findet? Ach, dass wir doch erkennten, was zum Frieden dient. Solange noch dazu Zeit ist, wir sollen Gott fürchten und lieben, ihn ernst nehmen in seiner Heiligkeit und in seinem Zorn, auf ihn vertrauen und bauen in seiner Liebe, Güte und Barmherzigkeit, ihn suchen und ihn finden in Christus. Gott helfe uns zu hören, was er sagt. Er helfe uns zu verstehen, was er sagt, und unser Leben in der Kraft seines Geistes daran auszurichten. Er helfe seiner Christenheit. Er helfe unserem Volk und Land. Er helfe aller Welt, der einsamen alten Dame, dem kraftlosen Getränkemann, dem feiernden Jugendlichen, der urlaubenden Familie und dir und mir, dass wir ihn fürchten und lieben, dass wir uns an Christus festhalten und am Ende nicht untergehen, so wie Jerusalem einst, sondern leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.